Ja, der Weg nach Emmaus. Ich lese euch zu Anfang mal aus der Bibel vor, aus dem Buch Lukas 24, 13 bis 35. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte, es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die Emmaus-Geschichte, und ich denke, es ist schön, wenn wir uns die heute Morgen mal in voller Länge zu Gemüte führen. Also wer es mitlesen möchte, Lukas 24, ab Vers 13 bis 35. Folgendes ereignete sich auch an diesem Tag. Zwei von ihnen, also von den Jüngern, wanderten zu einer Ortschaft mit Namen Emmaus, die etwa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt war. Dabei sprachen sie über all diese Ereignisse. Während sie so miteinander im Gespräch waren, kam Jesus selbst nahe an sie heran und wanderte zusammen mit ihnen. Doch ihre Augen waren verdeckt, sodass sie ihn nicht erkannten. Da stellte er ihnen die Frage: Was sind das für Dinge, die ihr hier besprecht, während ihr miteinander auf dem Weg seid? Traurig blieben sie stehen. Einer der beiden, der Kleopas hieß, antwortete ihm: Warst du der einzige Besucher in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen in der Stadt geschehen ist? Jesus fragte sie: Was denn? Sie antworteten: Na, das mit Jesus von Nazareth. Der war ein Mann, der zum Propheten berufen war. Er war mächtig in Tat und Wort, sowohl vor Gott als auch vor dem gesamten jüdischen Volk. Den haben unsere obersten Priester und Regierenden ausgeliefert, um ihn zum Tod zu verurteilen und kreuzigen zu lassen. Und wir hatten doch unsere Hoffnung darauf gesetzt, dass er derjenige ist, der dem Volk Israel die schon lange erwartete Befreiung bringt. Darüber hinaus ist es heute schon der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Außerdem haben einige von den Frauen, die zu uns gehören, uns in Aufregung versetzt. Die waren früh am Morgen am Grab. Dort haben sie den Körper von Jesus nicht gefunden. Sie kamen zu uns zurück und sagten, dass sie eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, und die hätten gesagt, dass er lebendig sei. Einige von uns sind dann zum Grab gegangen und haben es so vorgefunden, wie die Frauen es gesagt haben. Aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr seid wirklich unverständlich und eure Herzen sind unbeweglich geworden. So könnt ihr denen nicht Glauben schenken, wovon doch alle Propheten gesprochen haben. War es nicht unbedingt notwendig, dass der Messias dieses Leiden auf sich nimmt und dadurch dann zu der ihm zustehenden Ehrenstellung kommt? Dann fing er an bei den Büchern von Mose und von allen Propheten und erklärte ihnen das, was in all diesen heiligen Schriften über ihn ausgesagt wird. So kamen sie in die Nähe des Dorfes, zu dem sie unterwegs waren. Da tat Jesus so, als wollte er weitergehen. Doch sie redeten auf ihn ein und sagten: Bleib doch bei uns, denn der Mittag ist schon vorüber und der Tag neigt sich dem Abend hin. Da ging er in das Haus, um bei ihnen zu bleiben. Dann geschah es. Als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. Doch er wurde unsichtbar für sie. Da sagten sie zueinander: Hat unser Herz nicht gebrannt, als er mit uns auf dem Weg redete und uns das Verständnis des Gottesbuches eröffnete? So standen sie in derselben Stunde auf und liefen wieder nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die Elf und die anderen, die bei ihnen waren, alle zusammen vor. Und die sagten: Es ist tatsächlich so. Der Herr ist auferstanden und er hat sich dem Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen ganz ausführlich das, was auf dem Weg geschehen war und wie Jesus sich ihnen beim Brotbrechen zu erkennen gegeben hatte. Ja, wow, eine lange Geschichte, aber eine ganz spannende Geschichte. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Der Giovanni hat die netterweise schon aufgerufen und ich versuche mich jetzt hier mit diesem Gerät. Wunder der Technik. Genau. Ja, ein paar Bilder über die Emmauswanderer. Vielen Dank. Ich fange am Anfang mit ein paar Sachen an, geschichtliche Sachen, archäologische Sachen, und dann, keine Angst, es kommen auch noch die geistlichen Impulse. Ja, wer waren die zwei Wanderer? Wir hören oder wir lesen, dass einer der Wanderer Kleopas war und der andere, davon sagt uns die Bibel nichts. Aber man kann in die frühe Kirchengeschichte hineinschauen, zum Beispiel bei Eusebius, ein Kirchenvater, der im dritten Jahrhundert lebte. Im vierten Jahrhundert, Entschuldigung, 340 ungefähr ist er gestorben. Und der sagt, dieser Kleopas, der war ein Bruder von Josef, dem Vater von Jesus, und somit ein Onkel von Jesus. Der Tradition nach hat dieser Onkel von Jesus, der Kleopas, in Emmaus gelebt und wurde später dort auch getötet, weil er an Jesus als den Messias glaubte. Jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, wer der Zweite, der Wanderer ist. Aber auch da hilft uns die frühkirchliche Tradition sogar etwas aus etwas früherer Zeit, um 250 nach Christus Origenes, der sagt, der zweite Wanderer ist Simeon, der Sohn des Kleopas. Und alle, die sich in Verwandtschaft auskennen, wissen dann, aha, ist also der Cousin Jesu. Im Jahr 62 nach Christus, nach der Steinigung des Jakobus, wurde er dann tatsächlich der zweite Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Also der zweite Bischof der Jerusalemer jungen christlichen Gemeinde, dieser Simeon. Später ist er dann als Verwandter Davids und als Verwandter Jesu denunziert worden bei der Obrigkeit und soll dann auch den Märtyrertod gestorben sein unter Kaiser Trajan. Relativ spät erst, also er wurde 120 Jahre alt, immerhin. Ich habe jetzt gehört neulich, dass man, ich glaube, die ältesten Alten befinden sich auf Sizilien und irgendwo in Japan. Da sind die ältesten oder die meisten Hundertjährigen, über Hundertjährigen. Aber auch damals gab es schon über Hundertjährige. Soweit dieses interessante Detail. Jetzt kommen wir zum Geografischen. Das muss ich dann erstmal weiterbringen. So, nochmal, Jesus und die beiden Jünger, Kleopas und Simeon. Das Geografische, genau, wo liegt eigentlich Emmaus? Mir hilft das immer zu gucken, also wo liegen eigentlich diese Orte, weil wir sind ja nicht im Lummerland oder im Kirschtal oder ich weiß nicht, wie das alles heißt oder keine Ahnung, sondern es sind ja reelle Orte, reelle Geschichten, es ist alles geschehen und die Orte kann man heute noch besuchen. Also ihr seht vielleicht da, kann man damit auch zeigen? Wahrscheinlich, ne? Ich lasse es jetzt mal, sonst mache ich irgendwas kaputt und irgendwas explodiert. Aber also ihr seht da Jerusalem, ja, das könnt ihr sehen sicherlich, so ungefähr links von Jericho. Nein, also Jerusalem könnt ihr sehen und wenn man dann so Norden, Süden, Westen, westlich von Jerusalem etwas oberhalb weitergeht, dann seht ihr da Emmaus. Und ihr seht, Emmaus liegt so, überblickt eine Ebene. Also es liegt so noch an den Ausläufern eines kleinen Berglandes und blickt also schon auf das Mittelmeer. An guten Tagen kann man dann vielleicht bis Jaffa sehen. Also da oben seht ihr Joppa, das ist das alte Jaffa. Oder heute auch Tel Aviv. Jaffa ist ja mit Tel Aviv zusammengewachsen. Emmaus heißt eigentlich, kommt aus dem Griechischen Hamad, warme Quellen. Im Arabischen heißt es Amuas, da zeigt sich noch dieses Emmaus. Und es wird bezeichnet als Ort des köstlichen Wassers und angenehmen Verweilens. Also das ist doch schon mal ganz gut. Genau, wir haben schon gesagt, es liegt auf dem Weg von Jerusalem nach Tel Aviv, ungefähr 23 Kilometer westlich von Jerusalem, und überblickt das Tal von Ayalon. Das ist so eine Ebene. Ich habe noch mal überlegt, was war im Tal von Ayalon? Sonne steht still zu Ayalon. Das war, glaube ich, der Josua auch wieder aus dem Alten Testament, den wir vorhin schon hatten, der gekämpft hat und der Gott gebeten hat, dass die Sonne stillstehen möge, bis das Volk Israel die Feinde besiegt hat, so ungefähr. Also ihr könnt nachher auch sonst nochmal nachfragen und ich kann euch dann vielleicht sagen, wo es steht. Genau, also von Jerusalem nach Emmaus sind es 5 Stunden Fußmarsch. Also man kann das heute noch nachvollziehen. Die Strecke, die die Emmaus-Jünger von Jerusalem an diesem Morgen nach Emmaus gelaufen sind, das waren ungefähr 5 bis 6 Stunden Fußmarsch. Da muss man aber schon gut gehen, ne? Also 23 Kilometer. Ja, alle, die wandern, die wissen, okay, das ist zu schaffen. 5 Stunden. Vielleicht konnten die Leute damals auch schneller laufen, weil die hatten ja kein Auto und kein Fahrrad. Also vielleicht haben die das auch in 4,5 geschafft, keine Ahnung. Aber nur so, dass wir so die Zeit haben. Ja, gibt es denn Emmaus heute noch? Gute Frage. Man muss richtig rumhalten, das Geheimnis. Da, ha. Hier haben wir nochmal den Blick von Emmaus in Richtung Tel Aviv und das Ayalon-Tal liegt quasi vor uns. Und das historische Emmaus ist heute eine Ruinenstadt, aber nahebei gibt es noch Leben, dazu kommen wir gleich. Das heutige Emmaus ist tatsächlich das Emmaus der Bibel. Also es gibt da so verschiedene Traditionen, wo könnte das historische Emmaus tatsächlich gelegen haben. Aber der heutige Ort, den man auch noch besuchen kann, der auch noch zugänglich ist, wo man archäologische Reste sehen kann, da sind sich eigentlich die meisten einig, dass das echte Emmaus der Bibel ist. Die ältesten Ortstraditionen von Origenes, also der war ja im 3. Jahrhundert, oder Eusebius, Hieronymus, die weisen auf diesen Ort hin. Emmaus ist relativ schnell, nachdem diese Geschichte auch passiert ist mit den Emmaus-Jüngern und Jesus bei ihnen zu Gast waren, ist ein bedeutender Ort geworden. Es gab da viele bedeutende Rabbiner, aber auch Christen haben da dann schon seit frühester Zeit gelebt. Und die Emmaus-Jünger, die dort wohnen, waren ja die ersten Christen, quasi Judenchristen. Auf dem Konzil von Nicäa, das war 325, nach Christus, da gibt es sogar schon einen Bischof von Emmaus. Also daran seht ihr, da, wenn Emmaus da schon Bischofssitz war im Jahr 325 nach Christus, dass es ein bedeutender Ort war, wo Christen gelebt haben und sich extra da angesiedelt haben und das nicht umsonst. Nach Hieronymus ist das Haus des Kleopas bekannt gewesen und man hat darüber eine Kirche gebaut. Und hier seht ihr Reste. Ich glaube, das ist natürlich eine Nachfolgerbasilika. Aber man hat ja immer im Heiligen Land über wichtigen Orten, die lange mündlich tradiert wurden, hat man immer eine Kirche gebaut. Heute würden wir als Protestanten oder evangelisch oder auch Freikirchler sagen, das ist ja blöd. Eigentlich hätte man diese Orte so lassen sollen. Aber die Leute damals wollten diese Orte würdigen und haben dann immer eine schöne Kirche drauf gebaut, um zu sagen, so, hier war das also, als man Kirchen bauen durfte dann natürlich. Also diese Basilika, die steht über dem Ort wahrscheinlich des Hauses von Kleopas, das schon seit frühester Zeit bekannt war. Das ist nochmal eine andere Ansicht der Basilika. Die Innenansicht. Und es gibt dort sehr schöne Mosaikreste. Man hat also, die Leute haben sich da sehr früh angesiedelt, auch Römer und Christen haben dort ihre Häuser gebaut und die sehr schön gestaltet. Und es gab natürlich auch schon Taufen, gab es ja schon von Anfang an der Christenheit. Und eben auch in Emmaus hat man dieses Baptisterium, so nennt sich das, gefunden, aus dem 5. Jahrhundert. Ich habe jetzt ein Bild gesehen im Internet. Heute werden dort immer noch oder wieder Leute getauft. Das finde ich ganz toll. Also Emmaus, ein Ort, der zwar heute zum Teil in Ruinen liegt, aber wo immer noch christliches Leben stattfindet, christliche Gemeinschaft, Brotbrechen, so wie damals. Auch jüdische Grabstätten hat man gefunden in der Nähe von Emmaus und römische Bäder. Also die Römer wussten zu leben. Das Bad sah früher natürlich schöner aus. Weinpressen, also man konnte wahrscheinlich, während man im römischen Bad war, konnte man dann seinen Wein trinken. Ja, nochmal ein Mosaik. Und eine byzantinische Inschrift, also vielleicht so aus dem 5., 6. Jahrhundert. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, schön ist die Stadt der Christen. Also das ist so der Wahlspruch, der über Emmaus steht. Schön ist die Stadt der Christen. Giovanni, ich glaube, das war das letzte Bild, oder? Kommt da noch was? Kannst du mal gucken? War das das letzte Bild? Ich habe es jetzt gerade. Oh. Ha, damit kommen wir dann gleich schon zum nächsten. Ah ja, ich will aber noch sagen, kurz zu Emmaus. Emmaus war lange Zeit in Vergessenheit geraten, also es hat diese Blütezeit erlebt in der byzantinischen Zeit und dann war es lange Zeit in Vergessenheit geraten. Die Natur hat wieder ihr Recht gefordert, hat die Ruinen überwuchert, Emmaus wurde nämlich auch zerstört und erst im 19. Jahrhundert, also 1800 Dickmilch, 1870 ungefähr, hat man Emmaus wiederentdeckt. Und zwar ist eine kleine Nonne, die Miriam von Abilene, da entlang gegangen und hat diese Ruinen gesehen, die zum Teil noch sichtbar waren. Und hatte so von Gott die Eingebung, das soll es ja geben, hat gesagt, also hier ist wirklich der Ort, wo der Herr nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern gegessen hat. Also es gab dann Christen eben, die das natürlich auch weiter tradiert haben, das ist der wahrscheinliche Ort. Und diese Miriam, diese kleine Nonne, hat dann gesagt, ja, das ist wirklich der Ort, das habe ich von Gott empfangen, das hat Gott mir gezeigt. Aber damals, 1880, hat jetzt noch niemand sich an Ausgrabungen gemacht. Das kam dann erst später, 1920 durch die École Biblique. Das ist eine berühmte theologisch-archäologische Schule in Jerusalem. Die hat da Grabungen durchgeführt, 1924 bis 30, und hat dann Reste dieser Kirchen und der Villen und der Mosaiken freigelegt. Und der Christustreff hat auch mitgegraben. Ihr habt richtig gehört, der Christustreff hat auch mitgegraben, noch nicht 1930, aber dann 1994 ungefähr oder vielleicht etwas später, hat ein deutscher Archäologe, Theologe, der Karl-Heinz Fleckenstein zusammen mit einem Finnen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, dort gegraben, 1994. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Gibt es vielleicht noch Leute, die da dabei waren? Oder sind die alle schon da? Ha, ha, ha. Petra, wann war das, die Ausgrabungskampagne, wo du mitgemacht hast? 94. Und wie viel vom Christustreff waren da dabei? 20. Also wir sehen hier, das ist nicht nur alte, verstaubte Geschichte, sondern wird ganz konkret, wir haben Emmaus ausgegraben. Deutschland ist Papst, der Christustreff hat Emmaus ausgegraben. Ja, Emmaus heute ist wieder trotz aller Ruinen ein lebendiger Ort. Das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. In der Nähe von Emmaus gibt es nämlich mehrere christliche Gemeinschaften, Orden. Genau, also Emmaus ein lebendiger Ort, ein Ort der Pilgerschaft, des gemeinsamen Lebens, ein Ort, an dem kleine und große Wunder geschehen, auch heute noch, an dem Menschen miteinander das Brot brechen, auch Jesus in ihr Leben bitten, auch anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen. Zum Beispiel gibt es da die Gemeinschaft der Seligpreisung, die ist auch hier in Deutschland vertreten, im Rheinland zum Beispiel. Eine sehr junge oder eine relativ junge katholische Gemeinschaft, das sind alles Priester und Nonnen, die meisten, sehr erweckt, sehr charismatisch, ganz tolle Leute. Haben auch oft bei uns im Christustreff in Jerusalem gesprochen und die bewahren diesen Ort Emmaus, sind so quasi die Hüter, die Wächter. Da sind einige von denen dabei, also die Nonnen, die man da sieht mit diesem braun-weißen Habit, das sind einige von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ich habe leider meine Bilder da nicht mehr durchsehen können, im Internet auch nicht so viele Bilder gefunden, aber der Pater Franz, der Leiter dieser Gemeinschaft, der hat in diesem Baptisterium, was wir eben gesehen haben, in diesem Taufbecken, da hat er auch schon Leute getauft. Also es wird heute noch gebraucht. Außerdem gibt es auch ganz in der Nähe ein Trappistenkloster. Das sind Schweigemönche. Wir haben da immer unsere Volontäre im Johanniterhospiz in Jerusalem ein bisschen veralbern, haben gesagt, du, wenn du da anrufst, dann sagen die gar nichts am Telefon, ne? Weil das sind ja Schweigemönche. Aber es war natürlich nur ein blöder Witz. Aber es sind Trappisten, Schweigemönche. Und die haben dort ein wunderbares Kloster und sind auch sehr bei Israelis belebt. Also Israelis kommen dahin, weil sie sich von diesen, sage ich mal, spirituellen Orten, geistlichen Orten angezogen fühlen und gehen in das Kloster auch und ich glaube, hoffen da was zu finden. Und ich denke, dass viele Menschen, also von der Jesusbruderschaft in Latrun weiß ich, dass viele Menschen auch über die Jahre Jesus gefunden haben. Araber wie Juden, wie Deutsche oder andere Menschen. Also ein Ort, an dem man heute noch Jesus begegnen kann. Dieses Trappistenkloster hat der Jesusbruderschaft in Gnadenthal ein Stück Land zur Verfügung gestellt. Und dort hat die Jesusbruderschaft Gnadenthal ein wunderbares kleines Refugium geschaffen in den Räumen eines von Kreuzfahrerruinen. Jesusbruderschaft, unser Michael hat ja auch mal zugehört, bevor er geheiratet hat. Und jetzt, wenn du wieder hingehst, dann wirst du auch wieder Kontakt aufnehmen mit den Jesusbrüdern. Auch das ist ein wunderbarer Ort, wo viele, die auch in Jerusalem waren, im Johanniterhospiz oft gewesen sind. Also so viel nur dazu. Ich will euch nur sagen, Emmaus, das ist ein wirklicher Ort, den hat es gegeben, den gibt es heute noch. Jesus hat da gewirkt und er wirkt heute noch da. Menschen haben dort Jesus gefunden und Menschen finden Jesus dort noch heute. Ja, ein paar Impulse habe ich noch zum Nachdenken. Wir haben ja eben den langen Text gehört und haben gemerkt, also die Emmaus-Jünger, die waren müde geworden. Sie sind so entlang gegangen, vielleicht mit hängendem Kopf, müde durch die Ereignisse, desillusioniert, traurig, verwirrt. Und haben sich vielleicht gefragt, haben wir unsere Hoffnung auf den falschen Mann gesetzt? Es war, muss für sie wie ein Albtraum gewesen sein. Plötzlich ist alles anders. Ihre Hoffnung, ihre Wünsche, ihre Pläne sind zunichte gemacht worden. Und ihr Herz ist schwer und träge. Und sie gehen diesen Weg von Jerusalem nach Emmaus mit traurigem Herzen. Und ich denke, das ist auch etwas, was vielleicht wir auch schon erlebt haben, jeder von uns. Wir haben unsere Hoffnung auf Gott gesetzt und uns eine genaue Vorstellung davon gemacht, vielleicht, wie Gott in unserem Leben wirken soll, was gut für uns ist. Auch vielleicht, was Gott in unserer Welt tun soll, in unserem Umfeld, in unserer Familie. Wir haben uns gefreut auf eine strahlende Zukunft an der Seite Gottes, sage ich mal. Aber dann kommt plötzlich alles anders, so wie bei den Jüngern. Es kommt etwas, was alles über den Haufen wirft, was wir uns so gedacht haben. Es kann ein traumatisches Ereignis sein, eine Krankheit, was auch immer, das ungebeten unser Leben überfällt. Und wir stehen dann so vor einem Scherbenhaufen und fragen uns, ja, es hat doch alles so gut angefangen. Wir sind doch Christen, wir sind doch mit Jesus unterwegs, warum erspart er uns das nicht? Was es auch sei, dass wir jetzt als Leid oder tiefe Bedrückung empfinden, es kann das Potenzial haben, uns von Gott zu trennen, wenn wir das zulassen. Die Emmaus-Jünger, die waren also voll drin in ihrem Zweifel, in ihrer Trauer, auch in ihrem Zweifel an der Auferstehung Jesu, an seiner Gottheit, an Gott selbst. Sie haben gezweifelt trotz der offensichtlichen Zeichen. Es gab ja Zeichen, das Grab war leer. Die Frauen sind von Jesus geschickt worden und haben ihnen gesagt, er ist auferstanden, wie er es uns gesagt hat. Und trotzdem zweifeln sie. Vielleicht geht uns das auch manchmal so, dass wir zweifeln trotz offensichtlicher Zeichen, die Gott uns schon mal geschickt hat. Wir geraten in Vergessenheit und wir denken, vielleicht haben wir das alles nur geträumt oder haben uns das eingebildet. Und die Emmaus-Jünger, die zweifeln auch trotz des Versprechens von Jesus. Sie haben ja nicht nur einmal, sondern mehrere Male ganz klar ein Versprechen von Jesus bekommen, dass er leiden muss und dass er auferstehen wird am dritten Tag. Dass er sie nicht allein lassen wird. Sie haben Verheißungen von Gott bekommen. Und auch da denke ich ja gut, das ist auch etwas, was ich kenne. Ich zweifle auch oft an Gott, obwohl ich schon so viel Positives mit ihm erlebt habe. Und obwohl ich von ihm Verheißungen bekommen habe. If push comes to shove, wie der Engländer sagt, also wenn es hart auf hart kommt, dann denke ich doch, dann habe ich wieder alles vergessen und denke mir, oh, wo ist Gott jetzt? Wird er mir helfen? Wird er mich durchtragen? Ja, und die Emmaus-Jünger, die zweifeln auch trotz der offensichtlichen Hinweise in Gottes Wort. Also Jesus muss erst kommen und ihnen erklären, schaut mal, es ist doch, die Bibel spricht doch von mir. Vom Anfang bis zum Ende, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament gibt es Hinweise darauf, dass Gott eine Geschichte mit den Menschen hat und dass der Menschensohn gekreuzigt und wieder auferstehen muss, um diese Brücke zu Gott zu schaffen, um Versöhnung zu ermöglichen. Aber auch da, denke ich, sind wir nicht anders dran als die Emmaus-Jünger. Wir zweifeln vielleicht auch oft an elementaren Aussagen der Bibel. Vielleicht an seiner Liebe zu uns, an seiner Vaterschaft, an seiner Güte, an seiner Vergebung, an seiner Heiligkeit oder anderem mehr. Vielleicht kennen wir auch gar nicht mal die elementarsten Aussagen der Bibel. Das kann ja auch sein. Oder wir kennen nicht die großen Linien, die vom Alten bis zum Neuen Testament da sind. Und da brauchen wir es wieder, denke ich, dass wir, so wie die Emmaus-Jünger damals, einen haben, der an unsere Seite kommt, der uns etwas erklärt, dass wir uns das von Jesus, von Gott, dem Heiligen Geist, die Bibel erschließen lassen. Ihn bitten, wenn wir in der Bibel lesen, Herr, öffne mir die Augen. Natürlich vielleicht auch Hilfsmittel zur Hand nehmen. Aber wichtig ist, dass wir in der Bibel lesen. Und ich glaube, das passiert mitunter viel zu selten, dass wir uns einfach wieder mehr mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dass wir es quasi uns damit beschäftigen, es kosten, es essen. Ich habe mich daran erinnert an zwei Personen der Bibel. Der Hesekiel ist es einmal, der die Schriftrolle essen muss. Und sie ist zuerst bitter und dann ganz süß in seinem Mund. Und im Neuen Testament in der Offenbarung ist es der Johannes, der ein Buch, also ich nehme mal an, auch eben Schriften essen muss. Oder wir kennen das von Augustinus, der an Gott gezweifelt hat und dessen Bekehrungserlebnis quasi war, dass ein Kind im Garten, im Nachbargarten gesungen hat, tolle Läge, nimm und lies. Und er hat die Bibel genommen, hat sie aufgeschlagen und das Wort Gottes ist direkt in sein Herz eingedrungen. Und Gott hat zu ihm gesprochen durch die Bibel. Gott spricht auf vielerlei Weise, aber wir müssen unsere Bibel wieder kennenlernen, uns wieder mit ihr auseinandersetzen, sie verkosten sozusagen und Jesus bitten, dass er an unsere Seite kommt und dass er sie uns auslegt. Ja, die Emmaus-Jünger, die haben sich noch eine Weile im Kreis gedreht und waren so einfach in ihren Sorgen drin, dass sie nicht gemerkt haben, dass Christus an ihre Seite kommt, ganz unerwartet und unerkannt. Und auch das kenne ich von mir. Ich bin manchmal so mit meinen Alltagsproblemen beschäftigt, Sorgen, die ich mir mache, dass ich gar nicht merke, dass Gott schon längst da ist, dass Jesus an meine Seite kommt und mir sagt, schau mal, ich bin doch da. Schau nicht auf deine Sorgen, auf die Ängste, schau auf mich, sieh mich an und erkenne mich. Jesus will an unsere Seite kommen. Er fragt nach, er will zuhören, er will Anteil nehmen an unserem Leben. Er will, dass wir ihn ansehen, ihn wirklich ansehen und ihn erkennen. Zurück noch einmal zu den Emmaus-Jüngern. Jesus schafft es mit einer einzigen Frage, sie aus dem Konzept zu bringen, aus dem Kreisen, um sich selbst herauszureißen. Er öffnet ihnen einen neuen Horizont und sie finden wieder Zuversicht. Er öffnet ihnen die Augen dafür, dass Gott nichts verborgen bleibt, auch nicht ihre Ängste, ihre Trauer, sondern dass Gott da ist und an ihre Seite kommt, dass sie mit Gott rechnen dürfen. Noch ein kleiner Nebengedanke. Ich finde es interessant, dass Jesus sich so um seine Verwandten kümmert, also um seinen Onkel und seinen Cousin und nicht immer nur um die Menschen da draußen. Und das hat mir gezeigt, dass wir ruhig auch für unsere Verwandten, da wo sie Jesus noch nicht kennen, beten dürfen. Und auch wenn man manchmal der Prophet im eigenen Land ist in der Familie und die vielleicht nicht mehr hören wollen, was man ihnen jetzt vom christlichen Glauben erzählen will, es zahlt sich immer aus, für die Verwandten zu beten. Wir haben das auch in unserer eigenen Verwandtschaft erlebt, nach vielen, vielen Jahren, dass dann plötzlich sich was getan hat und die Eltern sich dann für Jesus interessiert haben und dass es heute ein ganz schönes Miteinander ist, auch ein geistliches Miteinander. Also es ist nie umsonst, sich um die Verwandten auch zu kümmern, um die Familie und auch da zu beten. Nicht nur für die ganze Welt, das auch, aber auch zu sagen, Herr, bitte berühre du auch meine Familie und zeig dich ihnen. Ja, auch wir kennen ähnlich wie die Emma aus Jünger Zeiten im Leben, wo wir vielleicht denken, unser Schicksal geht an Gott vorüber. Er ist abwesend, er ist verreist, er ist nicht ansprechbar oder nicht existent. Wir laufen dann unseren Weg mit trägen, unbeweglichen Herzen. Das ist das, was Jesus hier anspricht bei den Emmaus-Jüngern. Er sagt, warum seid ihr so unbeweglich geworden? Warum habt ihr so unbewegliche Herzen? Und ich denke, das meint wohl, warum seid ihr so festgefahren, so starr? Warum könnt ihr nicht flexibel denken? Warum seid ihr gefangen in eurer Enttäuschung und Bitterkeit über das, was geschehen ist, was ihr euch anders ausgemalt habt? Und das kennen wir vielleicht auch aus unserem Leben, eben, dass wir gefangen sind ein Stück weit, dass unser Herzen starr geworden sind, vielleicht gefangen in Bitterkeit oder auch einfach lauwarm. Wir sind schon so lange mit Gott unterwegs und wir erwarten nichts mehr von ihm. Wir erwarten ihn nicht mehr in unserem Leben. Und dann will aber Jesus kommen und unser Herz neu in Brand setzen, so wie er es den Emmaus-Jüngern gesagt hat. Warum habt ihr so unbewegliche Herzen? Und später konnten sie dann sagen, wir hätten ihn doch erkennen sollen. Unsere Herzen haben gebrannt, als er bei uns war. Also Jesus hat ihre Herzen neu in Brand gesetzt. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass Jesus unsere Herzen neu in Brand setzt. Mitunter sehen wir erst im Rückblick, wo Gottes Weg sich mit unserem Weg vereint hat, wo Gottes Schritte sich mit unseren vereint haben. Auch wenn wir vielleicht auf harte Zeiten zurückgucken, Zeiten der Trauer oder der Schwierigkeiten. Manchmal sehen wir das erst im Rückblick, Gott war doch da, er ist mit mir gegangen. Noch ein Wort zu dem Brotbrechen. Jesus bricht ja das Brot mit ihnen. Also er legt ihnen nicht nur die Schrift aus, sondern er kommt und hat Gemeinschaft mit ihnen. Ganz konkret, er isst mit ihnen zusammen, er verbringt Zeit mit ihnen. Und das zeigt mir, dass Jesus nicht nur an unserem Seelenheil interessiert ist, natürlich auch, und er ist nicht nur an unserem Verstand interessiert, sondern an unserem ganzen Sein, unserem ganzen Körper. Er möchte uns nicht nur im Verstand nahe kommen, sondern auch in unserem Körper, in unserer Seele, in unserem Herzen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. So einen kleinen Vorgeschmack auf die Gemeinschaft mit Gott, die einmal in Gottes neue Welt erst perfekt sein wird, die wir dann so richtig auskosten können, die kriegen wir vielleicht im Abendmahl hier im Gottesdienst, auch in christlicher Gemeinschaft, im Hauskreis zum Beispiel. Aber auch manchmal, wenn wir uns einfach mit Freunden oder ganz allein hinsetzen und Gott bitten, komm, setz mein Herz neu in Brand, mach mein träges, unbewegliches Herz wieder flexibel. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton, bitte forme mich, lass mich nicht so, wie ich bin. Geh mit mir und zeig mir, was du mit mir in dieser Welt bewegen möchtest. Ja, ich wünsche mir für unsere Lebensreise, die hoffentlich ja noch lange weitergeht, dass wir Jesus immer mehr und immer wieder neu als Weggefährten entdecken, der uns ganz unerwartet zur Seite steht, uns durch seinen Geist lehrt und ermutigt und uns tiefer in das Geheimnis seiner Auferstehung hineinführt. Ich bete. Herr, hilf uns, mit brennenden Herzen ganz neu und mit starken Schritten auch in die Welt zu gehen. Danke, dass du uns nahe kommen möchtest, so wie du den Emmaus-Jüngern nahe gekommen bist. Dass du uns aus dem Kreisen um uns selbst herausreißt und unseren Blick auf dich richtest. Herr, wir wollen dich ansehen. Wir dürfen dich ansehen und von dir empfangen, was wir sein, was wir sind in deinen Augen und was wir werden dürfen. Herr, danke, dass du da bist, dass wir deine Auferstehung feiern können und dass du mit deiner Auferstehung in unserem Leben wirksam werden willst. Amen.